Am vergangenen Mittwoch hat der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, gemeinsam mit dem Bildungsminister Matthias Brotkorb 9 Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet. Sie dürfen sich fortan Lehrer des Jahres 2015 nennen. Die Jury hat auch begründet, warum die verschiedenen Lehrer diese Auszeichnung bekommen haben, zum Beispiel Herr Wöhlbrandt. Da heißt es, er besitzt großes Ansehen. Er ist für Schüler und Eltern, aufgepasst, zu jeder Tageszeit erreichbar. Oder Frau Ulrich, sie ist in der Lage, auch dem letzten Schüler der Klasse die komplizierten Formeln begreiflich zu machen. Sie entfacht Begeisterung und besitzt eine schier grenzenlose Geduld. Heute geht es auch um Lehrer, aber nicht um diese Lehrer. Klaus Patsch sagte noch, das Zitat habe ich im Internet gefunden, wer heute Lehrer werden will, sollte zugleich Psychologe, Entertainer, Sonderpädagoge, ein dickfälliger Masochist, möglichst Single und körperlich robust sein. Große Anforderungen an die Lehrer. Wir werden heute einen Text aus dem Jakobusbrief betrachten. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Jakobus Kapitel 3. Und da werden wir sehen, was Jakobus zu den Lehrern sagt. Ob er auch diese Vorgaben macht, was wir als Lehrer alles mitbringen müssen, oder ob er doch vielleicht eine ganz andere Aussage über Lehrer hat. Ich habe die Predigt überschrieben mit Lehrer werden ist nicht schwer, Lehrer sein dagegen sehr. Schlagt mal auf, Jakobus Kapitel 3, wir lesen den ersten Vers und den halben zweiten Vers. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Das ist ein kurzer Predigttext, ich lese ihn nochmal. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Ich bete nochmal mit uns. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und es ist dein Anliegen, dass wir im Glauben heranreifen, dass wir zur vollen Mannesreife kommen, dass wir dich besser erkennen und dass unser Leben dein Wesen auch immer mehr widerspiegelt. Bitte schenk Gnade zu dieser Predigt, dass wir recht hören und dass wir das, was wir hören und für uns gilt, dann auch in unserem Leben umsetzen können. Denn du sagst, wir sollen nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern auch Täter. Und dazu gib uns reichlich Gnade. Amen. Ja, wir fangen gleich mit Vers 1 an. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Da müssen wir jetzt erstmal überlegen, wer ist denn eigentlich mit Lehrer gemeint? Spricht er hier insbesondere zu unseren Lehrerinnen Monika, Lilly, Esther? Damals verstand man ja unter einem Lehrer jemanden, der öffentlich lehrte. Und das waren zur Zeit Jesu vor allen Dingen die Schriftgelehrten. Ein Lehrer war ein hoch angesehener Mensch, genauso wie das auch vor einiger Zeit zumindest noch bei uns war. Da waren die Lehrer, die Bürgermeister, die Pfarrer und der Förster. Das waren so die hoch angesehenen Leute im Dorf. Die Leute hatten Achtung vor ihnen und sie wurden auch gerne mit Meister angeredet oder angesprochen. Achtet mal darauf, wenn ihr die Evangelien lest, wie die Schriftgelehrten, auch die Pharisäer, angesprochen wurden. Sie wurden mit einem Ehrentitel angesprochen. Lehrer, Meister, Rabbi, das ist das Gleiche. Und auch der Herr Jesus wurde so angesprochen, also auch als angesehener Lehrer. Jetzt schreibt Jakobus aber nicht an Schriftgelehrte und Pharisäer, sondern in diesem Zusammenhang spricht er natürlich die christliche Gemeinde an und er spricht über Lehrer in den christlichen Gemeinden. Er meint damit die Lehrer oder die Menschen, die entweder der Gemeinde vorstehen oder die in öffentlichen Zusammenkünften der Gemeinde lehren. Lehrer ist ja eines der Ämter, das Gott in der Gemeinde eingesetzt hat. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, dass Gott verschiedene Ämter der Gemeinde gegeben hat. Und da nennt er neben den Aposteln und Propheten auch die Lehrer. Und in seinem Brief an die Epheser ergänzt Paulus, neben den Aposteln, Propheten, spricht er auch von Evangelisten, Hirten und Lehrern. Wenn wir also von Lehrern in der Gemeinde sprechen, dann schließen wir auch immer die Ältesten mit ein. Denn jeder Älteste in der Gemeinde ist auch ein Lehrer. In seinem Brief an Timotheus nennt Paulus eine Voraussetzung für den Dienst als Ältester, nämlich, dass er fähig ist, zu lehren. Und an Titus schreibt er über die Qualifikation eines Aufsehers oder Ältesten: einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Und jetzt haben wir schon mal den Rahmen gesetzt und gezeigt, um welche Lehre es eigentlich geht. Also es geht in diesem Text erstmal darum, um Leute, die in der Gemeinde lehren, öffentlich, das kann auch in den Hauskreisen sein, und das schließt auf alle Fälle auch die Ältesten mit ein. Also die können jetzt nicht sagen, ich bin ja Ältester, das betrifft mich gar nicht. Jetzt könnten aber manche von euch sagen, naja, ist ja schön, eine Predigt über Lehrer, dann kann ich mich heute mal schön zurücklehnen und kann mal gucken, was über die Lehrer gesagt wird. Aber ganz so einfach wollen wir uns das nicht machen. Ich möchte den Rahmen jetzt noch ein bisschen ausweiten. Denn wir müssen uns bewusst sein, dass wir alle irgendwo Lehrer sind. Wenn du oder wie du mit deiner Frau zum Beispiel umgehst, kann Auswirkungen auf deine Kinder haben. Also in meinem Umgang, im Verhalten mit meiner Frau, bin ich im Grunde ein Lehrer für meine Kinder. Und wir hatten das eben schon gehört, wir sind auch in gewisser Weise Lehrer, wie wir uns als Christen in der Gesellschaft verhalten. Wir lehren damit die Menschen, wie wir über Gott zum Beispiel denken. Und wenn wir dann mal darüber nachdenken, es gibt ja nicht nur Lehrer, die hier vorne stehen, sondern gleichzeitig jetzt zum Beispiel bei den Kindern, da gibt es auch Lehrer. Und so können wir schon sagen, also viele von uns, auch wenn sie nicht öffentlich lehren, sind aber doch Lehrer und haben auch eine gewisse Verantwortung als Lehrer. Und dann möchte ich noch auf etwas hinweisen. Und ich denke, der Zusammenhang aus dem Jakobusbrief drängt uns geradezu dazu. Wenn ihr euch erinnert, Jakobus hatte seinen Brief angefangen und hatte von Menschen gesprochen, die Anfechtungen durchleben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal, na, ich weiß es eigentlich schon, die meisten von uns haben schon mal Anfechtungen durchlebt. Sie hatten Versuchungen, sie hatten Probleme, sie hatten Krankheiten. Und was mir da aufgefallen ist, wenn ich sowas habe, dann gibt es immer Leute, die genau wissen, wie ich mich in einer solchen Situation zu verhalten habe. Ist euch das auch so gegangen? Und das sind doch eigentlich Lehrer, oder? Also wir hatten das zum Beispiel erlebt, wenn wir ein bestimmtes Problem in der Familie hatten, dass dann Leute kamen und die haben uns genau gesagt, wo das Problem lag. Die mussten nicht mal zuhören, wir mussten nicht mal berichten, wie es uns geht und die Situation schildern, sondern sie wussten genau, wie wir uns verhalten sollen. Die sagten, das und das ist der Grund. Und das ist natürlich ein Problem. Und seht ihr, da kommen Leute und werden plötzlich Lehrer im zwischenmenschlichen Bereich. Und da sehen wir, aha, das Thema brauchen wir gar nicht so eng zu fassen. Jeder von uns kann im Grunde etwas mitnehmen aus diesem Text. So, und jetzt schauen wir uns den Befehl an, den Jakobus hier gibt. Der Jakobusbrief ist ein sehr direkter und prägnanter Brief. Jakobus sagt immer klar und deutlich, was er denkt, und er sagt auch klar und deutlich, wie wir uns verhalten sollen. Der Brief hat 108 Verse, und darin enthalten sind 54 Befehle. Befehle, 54 Anweisungen. Also sehr deutlich spricht er aus, verhaltet euch so und so. Und wir haben in diesem Text heute 1,5 Verse, guter Schnitt, einen Befehl. Und der heißt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Oder anders übersetzt, drängt nicht danach, Lehrer zu sein. So, der Befehl bedeutet jetzt erstmal nicht, dass wir viele Lehrer bräuchten, dass wir nur ein paar Lehrer bräuchten. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche gut zugehört habt, als der Oskar da war. Der stand noch hier vorne und hat davon geschwärmt, wie viele Lehrer wir sind. Der hat wahrscheinlich noch ein Jahr zurückgedacht, da waren wir noch viel mehr Prediger zum Beispiel. Aber ich habe dann mal durchgezählt, im Moment sind wir gar nicht so viele. Also wir brauchen schon immer wieder Lehrer. Nicht nur Leute, die das Wort Gottes verkündigen, sondern auch in den Hauskreisen. Und ich selbst wäre froh, wir hätten mehr Lehrer. Es wären noch mehr da. Und übrigens schreibt auch der Schreiber an den des Hebräerbriefes an die Christen damals, dass sie eigentlich schon längst hätten Lehrer sein sollen. Ich lese das mal vor, Hebräer 5, Vers 12. Da sagt er, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Also er sagt wohl, es gehört ein Stück weit zu der geistlichen Entwicklung dazu, dass wir auch Lehrer werden, auch wenn das nicht unbedingt bedeutet, dass wir jetzt hier vorne stehen und andere lehren. Worum geht es? Jakobus geht es um die rechte Motivation. Es geht mehr um die Frage, warum willst du denn eigentlich Lehrer sein? Als ich noch Schüler war, da musste ich immer mit dem Bus nach Hause fahren. Und ich habe eben was überschlagen. Also man kann das auch übersetzen, drängt nicht danach, Lehrer zu sein. Drängt euch nicht in dieses Amt hinein. Und jetzt komme ich zu meinem Schülerdasein. Ich weiß nicht, wie ihr als Schüler wart. Als wir mit dem Bus nach Hause fahren sollten, dann hat sich immer eine Schülertraube vor dem Bus gebildet. Und es gab ein Gerangel und ein Drängen und jeder wollte zuerst im Bus sein. Das waren komischerweise nur die Leute aus meinem Heimatort, die so waren. Alle anderen, die standen nacheinander in Reih und Glied, aber bei uns eine Menschentraube und es gab immer Kämpfe, wer zuerst in den Bus kommt. Und jetzt sagt Jakobus, seid nicht so, drängt nicht in dieses Amt des Lehrers so hinein. Versuch da nicht die Ersten zu sein. Dräng dich nicht nach vorne. Halte dich zurück in dem Wunsch, Lehrer zu sein. Jakobus warnt vor falschen Motiven. Es wäre doch schön, wenn ich auch vorne stehen könnte. Es wäre doch auch schön, wenn die Leute zu mir aufsehen würden oder wie es damals war, wenn sie zu meinen Füßen sitzen würden. Ach, wäre das schön. Ne? Das wäre eine schlechte Motivation, Lehrer zu sein, oder? Und Jakobus hatte ja auch davor gewarnt, die Menschen nach dem Ansehen der Person zu beurteilen. Das war jetzt im Kapitel 2. Die Lehrer waren angesehene Leute. Und da möchte ich doch auch dazugehören zu den Lehrern, damit auch die Leute zu mir aufblicken. Und das brauchen wir nicht auf die Lehrer zu beschränken. Es könnten ja auch andere Dinge sein. Ich möchte auch einer der Schönen, der Reichen, der Gebildeten sein. Ja, zu dieser Gruppe möchte ich dazugehören. Und Jakobus warnt, dass wir nach dem äußeren Ansehen trachten, sondern er ermahnt uns immer wieder zur Demut und Zurückhaltung. Und das macht er hier in Bezug auf die Lehrer auch ganz deutlich. Warum will ich Lehrer werden? Was ist meine Motivation? Manche machen es vielleicht, um Geld zu verdienen. Das wäre eine schlechte Motivation. Lehre ich, damit andere mir sagen, wie toll die Predigt war? Brauche ich das für mein Ego? Will ich Lehrer sein, weil ich dadurch Ansehen erwerbe? Und da müssen wir sagen, es ist manchmal ein schmaler Grat zwischen Ermutigung und Hochmut. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie lange wir manchmal an so einer Predigt arbeiten. Ich habe letztes Mal einen Bruder gefragt, sag mal, wie lange sitzt du denn an so einer Predigt? Und er sagte, es können schon ohne weiteres 20 Stunden sein. Wenn man dann gepredigt hat, dann ist man natürlich auch froh, wenn man mal eine Ermutigung kriegt und sagt, ja, das hat mich angesprochen, wenn es ernst war. Wenn ich es aber tue, damit ich diese Ermutigung kriege, damit die anderen mir sagen, das hast du gut gemacht, damit ich ja, wieder Lob bekomme, dann ist es die falsche Motivation. Und so ermahnt uns Jakobus, werdet nicht in großer Anzahl Lehrer. Und nun begründet er diese Aussage und er nennt zwei Gründe in den Versen 1 und 2. Im ersten zeigt er die Verantwortung der Lehrer und im zweiten spricht er über die Schwierigkeiten der Lehrer. Der erste Grund, warum wir nicht danach drängen sollten, Lehrer zu sein, steht in Vers 1. Werdet nicht in großer Anzahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Die erste Begründung lautet, warum wir nicht danach drängen sollten, wir werden ein strengeres Urteil bekommen. Wer den Wunsch hat, Lehrer zu werden, sollte wissen, ein Lehrer wird ein strengeres, schwereres oder schärferes Urteil empfangen. Und mit dieser Begründung argumentiert Jakobus mit der Verantwortung des Lehrers gegenüber Gott. Ich möchte hier mal einen kleinen Exkurs wagen und mit euch gehen, denn wenn Lehrer schärfer beurteilt oder verurteilt werden, dann müssen wir uns erstmal darüber bewusst sein, dass jeder Mensch vor Gott einmal Rechenschaft ablegen muss. Jeder Mensch ist verantwortlich vor Gott. Und ich muss bekennen, dass mir der Gedanke in meinem täglichen Leben manchmal viel zu wenig bewusst ist. Der Herr Jesus selbst hat gesagt, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Und der Herr Jesus hatte auch schon gerade den Lehrern angekündigt oder den Schriftgelehrten, dass sie ein schwereres Gericht empfangen werden. Und Jakobus greift diesen Gedanken auch immer wieder auf. Es gibt ja mehrere Gerichtstage Gottes, von dem ich hier mal auf zwei näher eingehen möchte. An dem einen oder an dem anderen werden wir nämlich Rechenschaft abgeben müssen. Der eine ist vor dem großen weißen Thron. Davon lesen wir in Offenbarung und ich hatte auch schon mal vor einigen Wochen etwas darüber gesagt und ich lese jetzt aus Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 11. Da beschreibt Johannes, wie es sein wird, wenn die Menschen vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und ich denke, es ist wichtig, dass sich jeder Mensch darüber bewusst ist. Und ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, und die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und jetzt kommt's wieder. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das ist erstmal eine schlechte Nachricht und hier beschreibt Johannes das Endgericht über die Menschen, die vor Gott schuldig geworden sind. Und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass kein Mensch vor dem heiligen und gerechten Richter bestehen kann. Wir können zwar vom Menschen manches böse Wort oder manche böse Tat vertuschen. Niemand merkt es vielleicht, wenn du Steuerhinterziehung begehst. Niemand merkt es vielleicht, wenn du Ehebruch begehst. Aber vor Gott werden alle diese Taten vor Gericht geführt werden. Und Jakobus macht es deutlich, wer an einer einzigen Stelle das Gesetz übertritt, wer also gegen Gott an einer einzigen Stelle sündigt, der hat das ganze Gesetz übertreten und ist komplett schuldig geworden. Also da kann man nicht sagen, ach, das war doch nur mal ein Ausrutscher oder das war doch nur einmal. Jeder Mensch ist schuldig geworden vor Gott. Und das ist erstmal die schlechte Nachricht. Es gibt aber auch eine gute Nachricht. So nennt man ja auch das Evangelium. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und das genau ist ja das Evangelium. Jesus ist gekommen, damit jeder, der vor Gott schuldig geworden ist, Vergebung der Sünden bekommen kann. Deswegen ist doch Jesus am Kreuz gestorben, deswegen hat er unsere Schuld auf sich genommen, damit wir, egal was wir verbrochen haben, damit wir diese weißen Fahnen sehen dürfen, von denen der Martin anfangs berichtet hat. Ein Symbol der Gnade Gottes, da ist Vergebung der Sünden möglich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Allein durch den Herrn Jesus Christus bekommen wir unsere Schuld los, wenn wir uns vor Gott demütigen, wenn wir unsere Sünden bekennen und wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben. Ja, könnte man ja sagen, gut, wenn ich an den Herrn Jesus glaube, dann betrifft mich das ja gar nicht mehr. Ja, aber es gibt noch ein zweites Gericht und das ist das sogenannte Preisgericht. Bei dem ersten Gericht, über das wir eben nachgedacht haben, geht es um Verurteilung. Jetzt geht es um die Beurteilung. Beim ersten ging es um Verdammnis. Hier geht es um Schaden oder Belohnung. Das Gericht vor dem großen weißen Thron war für die Ungläubigen, dieses nun ist für die Gläubigen. Aber auch das sollte uns bewusst sein, dass wir als Gläubige vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Paulus wiederum schreibt von diesem Gericht in seinem Brief an die Korinther über diese Beurteilung Gottes. Und achtet mal darauf, wie er dieses Thema beginnt, nämlich die Beurteilung der Mitarbeiter am Reich Gottes. Ich lese 1. Korinther, Kapitel 3, Abvers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag, also der Gerichtstag, wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer hindurch. Und darum geht es auch letztendlich für uns als Nachfolger Jesu. Wir sollen unsere Zeit nicht verschwenden. Es geht darum, dass wir sie sinnvoll für Gott einsetzen, weil wir auch darüber einmal Rechenschaft abgeben müssen. Von welchem Gericht spricht Jakobus hier? Er spricht nicht vor dem Gericht zur Verdammung, sondern er spricht vor dem Gericht, über das Gericht, vor dem, über das Preisgericht. Woher wissen wir das? Schaut mal, wie er seine Leser hier anspricht. Meine Brüder. Und immer wieder, wenn ihr den Jakobusbrief lest, dann achtet mal auf diese Bezeichnung. Meine Brüder. Liebe Brüder. Es geht, dieser Brief ist an Gläubige geschrieben. Und er will ihnen helfen, dass sie im Glauben wachsen, dass sie ihre Verantwortung erkennen, dass sie ein geheiligtes Leben leben. Es geht in diesem Brief nicht darum, wer ist gerettet und wer ist verloren. Er spricht sie als Brüder an und er will ihnen helfen, zur geistlichen Reife zu kommen. Ich denke, das müssen wir immer wieder vor Augen haben. Aber warum werden die Lehrer dann ein strengeres Urteil empfangen als andere Menschen? Nun, der Grund liegt darin, dass Lehrer Verantwortung für andere Menschen tragen. Wenn ich einen Dienst habe und ich haue hier einen Nagel in die Wand und ich haue den krumm, was mir mit Sicherheit passieren wird, dann ist es nicht so dramatisch. Wenn ich aber als Lehrer etwas verkündige, was nicht in Ordnung ist, dann hat das Einfluss auf euch. Dann könntet ihr sagen, durch meine Predigt zum Beispiel auf einen falschen Weg geführt werden. Und das macht die Verantwortung eines Lehrers so deutlich. Der Hebräerbriefschreiber sagt, über die Leiter der Gemeinde, die ja auch Lehrer sind, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen müssen dafür. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, also insbesondere Ältester zu sein, aber auch Lehrer zu sein. Und deswegen müssen wir wirklich auf die Motivation achten, warum möchte ich das denn tun? Fassen wir zusammen, warum Jakobus die Brüder warnt. Lehrer haben eine große Verantwortung vor Gott für die anvertrauten Menschen und sie werden daher ein strengeres Urteil empfangen. Das war der erste Grund. Jakobus nennt aber noch einen zweiten. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Vers 2. Wir alle verfehlen uns vielfach. Und da wird deutlich, dass sich jeder Mensch vielfach verfehlt. Und selbst Jakobus schließt sich damit ein. Er sagt, ja, und das kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn man so jemanden sieht wie Jakobus, dass er von sich selbst sagt, also pass mal auf, ich verfehle mich vielfach. Ich bin oft auf einem falschen Weg. So ein Mann Gottes. Und wenn er das sagt, wie viel mehr muss ich das von mir sagen? Und ich brauche eine demütige Sicht von mir selbst. Ich darf nicht eingebildet sein, sondern ich muss wirklich erkennen, ich bin jemand, der sich oft verfehlt. Nicht nur Lehrer sind fehlerhaft, sondern jeder Mensch. Lasst uns mal darüber nachdenken, wo ein Lehrer sich verfehlen kann. Ich möchte zwei Bereiche nennen, einmal in der Lehre und zum zweiten in seinem Leben. Lasst uns zunächst mal auf die Lehre achten. Der Lehrer ist verpflichtet, die Wahrheit zu lehren. Wenn er das nicht tut, wenn er irgendwas verkündigt, was nicht der Wahrheit des Wortes Gottes entspricht, zum Beispiel wenn er sagen würde, es gibt keine Hölle oder sowas, dann wäre er ein Lügner. Und ich bin manchmal wirklich schockiert, was manche Lehrer auch lehren. Es gibt Leute, die behaupten sowas, es gibt keine Hölle. Aber das Wort Gottes sagt doch was ganz anderes. Und ich denke da, wenn wir heute mal sehen, was in manchen Verlagen erscheint, man kann die kaum noch christliche Verlage nennen, weil sie teilweise Botschaften vermitteln, die total gegen das Wort Gottes sind. Und da müssen wir wirklich wachsam sein, auch als Lehrer, dass wir uns da nicht dem Zeitgeist anpassen, dass wir nicht diese Dinge übernehmen, sondern dass wir einfach die Wahrheit verkündigen. Aber nicht nur die Wahrheit, sondern zweitens ist der Lehrer verpflichtet, die Wahrheit Gottes zu lehren. Ich könnte ja Dinge sagen, die wahr sind. Ich könnte euch zum Beispiel viele Dinge hier von mir erzählen, die wahr sind. Aber das wäre noch nicht meine Aufgabe als Lehrer, sondern der Lehrer hat die Aufgabe, das Wort Gottes weiterzugeben. Und dann können wir noch einen Schritt weiter gehen. Der Lehrer ist verpflichtet, die ganze Wahrheit zu lehren. Die Verfehlung besteht darin, nämlich nicht alles zu sagen. Für Paulus war es sehr wichtig, wie er zu den Ältesten der Gemeinde von Ephesus sagte, ich habe euch nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Manche Lehrer sind wirklich gut, aber sie haben nur ein Lieblingsthema und sie predigen immer nur über dieses eine Thema. Das ist alles gut und richtig, aber es ist eben nicht alles. Und als Lehrer müssen wir eben aufpassen, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes, alles weitergeben und nicht nur unsere Lieblingsthemen. Neben der Lehre kann sich der Lehrer aber auch im Leben verfehlen. Und das ist der zweite Bereich. Gleich anschließend spricht Jakobus über den Zusammenhang zwischen Lehren und Reden. Das ist die Predigt, die der Manuel nächste Woche halten wird, und dann werde ich wieder ganz gespannt zuhören. Aber ich nehme schon mal eins vorweg. Er macht nämlich deutlich, dass wir alle in der Gefahr stehen, mit unserer Zunge verkehrt umzugehen. Dass wir Dinge sagen, die nicht in Ordnung sind. Also nicht nur Lügen, sondern dass wir vielleicht auch über andere negativ reden. Und dann macht er eines deutlich: Es gibt keinen Menschen, der dieses Problem nicht hat. Und jetzt müsst ihr euch uns Lehrer vorstellen. Wir stehen hier, und Manuel, nehme ich an, wird das nächste Woche auch machen, und er wird sagen, was das Wort Gottes über den Gebrauch der Zunge sagt. Und wenn ich nächste Woche hier predigen würde, dann würde ich euch sagen, was sagt Gottes Wort über den Gebrauch der Zunge, wie wir reden sollen, wie wir unsere Zunge gebrauchen sollen. Und damit würde ich mich selbst anklagen in diesem Moment, weil ich es selbst immer wieder auch verfehle in diesem Bereich, meine Zunge im Zaum zu halten. Ich kann hier so wunderschöne Dinge über die Gnade Gottes weitergeben, und dann bin ich zu Hause und rede über irgendjemanden. Und dann wird deutlich, wie schnell wir uns in unserem Leben verfehlen. Und da macht Jakobus auch nochmal deutlich: Liebe Brüder, passt auf, wenn ihr Lehrer seid, dann seid euch darüber bewusst, dass ihr gerade auch im Reden, aber auch in anderen Bereichen eures Lebens versagt. Der Lehrer hat ja auch die Aufgabe, nicht nur von der Gnade Gottes zu reden, sondern auch im Grunde der Gemeinde zu sagen, was sind die Gebote Gottes, wie sollen wir leben? Und da müssen wir dann auch wieder auf Dinge hinweisen und dürfen keine Abstriche machen, auch wenn wir uns damit selbst im Grunde anklagen und zuerst zu uns selbst predigen. Und das ist ein Stück weit auch manchmal das Problem, das wir haben. Wir sind verpflichtet, die ganze Wahrheit Gottes zu lehren. Und wie gesagt, es besteht oftmals darin, die Sünde beim Namen zu nennen und nichts zu beschönigen. Und dann sagt Jakobus, auch gerade an die Lehrer: Seid aber nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Auch die Lehrer müssen es lernen, das Wort wirklich in ihrem Leben umzusetzen. Also fassen wir nochmal bis zu diesem Punkt zusammen. Die Schwierigkeit, Lehrer zu sein, besteht darin, sich in der Lehre selbst zu verfehlen oder nicht das zu leben, was man lehrt. Jakobus sagt, dass wir Lehrer uns in diesem Punkt häufig verfehlen. Das war der zweite Grund, und der erste, warum wir nicht danach drängen sollten, Lehrer zu sein, war unsere Verantwortung und Rechenschaft gegenüber Gott. Wir haben bis zu diesem Punkt die Aussage betrachtet, die Jakobus gegeben hat, und wir haben zwei Begründungen gesehen. Und jetzt möchte ich versuchen, noch ein etwas praktischer zu werden und einige Dinge zu nennen. Einmal, was sind denn so die Merkmale oder Charakteristiken, die Lehrer mitbringen sollten? Und dann, wie sollten wir als Gemeinde denn eigentlich mit Lehrern umgehen? Und drittens, was sagt das Wort Gottes über die Gemeindeleitung, über die Ältesten in Bezug auf die Lehrer? Das werden jetzt relativ kurze Punkte werden, aber doch einige. Lasst uns anfangen mit den Voraussetzungen, die ein Lehrer mitbringen sollte. Sind das diese Voraussetzungen, die wir für die Lehrer des Jahres gehört haben? Immer erreichbar, eine schier unendliche Geduld, in der Lage zu sein, alles weiterzugeben? Nee, ich denke nicht. Da gibt es andere Dinge, aber andere wichtige. Erstens Begabung. Die Motivation, Lehrer oder gar Ältester zu sein, darf niemals der Wunsch sein, im Mittelpunkt zu stehen oder Ehre zu bekommen. Die rechtmäßige Grundlage für den Dienst ist eine Beauftragung und Begabung Gottes. Letztendlich ist es Gott, der in seiner Gemeinde Älteste, Hirten und Lehrer und auch andere Diener einsetzt. Zweitens, Hochachtung vor dem Wort Gottes. Die zweite Voraussetzung ist die Hochachtung vor dem Wort Gottes. Wenn jemand nicht an die Autorität der Heiligen Schrift glaubt, wenn man nicht glaubt, dass die Bibel die vollständige und wahre Offenbarung Gottes ist, dann kann man kein Lehrer sein. Ein Lehrer muss sich immer unter das Wort Gottes stellen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Ein Lehrer wird man nicht dadurch, wenn man eine Bibelschule besucht und dann eine dreijährige Ausbildung oder irgendwas gemacht hat, sondern als Lehrer muss man sich eindeutig unter die Autorität des Wortes Gottes stellen. Das ist ganz wichtig. Drittens, sollte ein Lehrer lernwillig sein. Wenn ich heute hier etwas mehr als eine halbe Stunde predige, dann habe ich zuvor viele Stunden als Schüler auf der Bank gesessen. Ich habe geforscht, gelesen und geschrieben. Und jeder Lehrer muss auch das Verlangen haben, das Wort besser zu verstehen. Bevor er redet, muss er das Wort Gottes selbst hören. Und ein Lehrer sollte korrekturfähig sein. Das heißt nicht, dass er sich nach jedem Wind der Lehre hin und her beugt. Da lese ich wieder mal ein Buch, da schreibt jemand das und dann übernehme ich das. Das ist damit nicht gemeint. Also klar auf dem Wort Gottes zu stehen, aber wenn man was falsch sagt, dass man das dann auch annimmt und dass man Korrektur empfängt. Als ich das erste Mal hier war und hier gepredigt habe, ist mir das nämlich passiert. Da habe ich was gesagt, was nicht stimmte. Ich habe da gesagt, dass Jesus uns alle Sünden vergibt und von allen Sünden befreit. Und dann kam der Peter nach der Predigt zu mir und sagte, das stimmt nicht, da hast du was Falsches gesagt. Wir werden alle Schulden, alle Sünden kriegen wir vergeben. Aber nicht immer ist auch die Folge der Sünde weggenommen. Das habe ich hiermit auch korrigiert und ich danke, dass du mir das damals auch gleich gesagt hast. Und dann das Nächste, was für Lehrer wichtig ist, er muss das Wort Gottes tun. Warum beschäftigen sich Lehrer mit dem Wort Gottes? Es ist nicht in erster Linie das Ziel, eine schöne Predigt zu halten oder eine gute Bibelstunde vorzubereiten. Das Studium des Wortes muss dazu führen, dass ich das Wort selbst verstehe und auf mein eigenes Leben anwende und dass ich es tue. Das ist wichtig für Lehrer, also nicht nur zu lehren, sondern zu tun. Da sind wir wieder bei Jakobus. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Das waren jetzt mal ein paar Dinge, die wir Lehrer uns beherzigen sollten. Aber was ist denn eigentlich mit der Gemeinde? Ich bin ja auch oftmals Zuhörer, zum Glück. Und das ist, dass wir immer wieder andere Leute haben, die predigen und andere, die zuhören. Was ist denn, wenn ich da unten sitze? Wie sollte denn da meine Haltung sein? Und da möchte ich euch auch einige Dinge weitergeben und auch mir weitergeben. Zuallererst sollten wir für jeden Lehrer, den wir haben, für jeden treuen Lehrer dankbar sein. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch natürlich für alle anderen, die irgendwo einen Dienst tun. Aber wenn wir Lehrer haben, die sich wirklich auf das Wort Gottes konzentrieren, die klar und deutlich das Wort Gottes verkündigen, dann können wir wirklich sehr dankbar dafür sein. Das Zweite, was ich aus diesem Text lerne, ist, dass es wichtig ist, für die Lehrer und natürlich auch für die Ältesten zu beten. Der Lehrer hat eine große Verantwortung. Und der Lehrer hat eine große Verantwortung für mich, also für mich als Zuhörer. Und wenn ich mir selbst was Gutes tun will, dann bete ich für den Lehrer, damit Gott ihm Gnade gibt, damit er mir das Wort Gottes verständlich verkündigen kann und ich es dann in meinem Leben umsetzen kann. Also beten wir für die Lehrer. Als Drittes schlage ich vor, lasst uns barmherzig sein mit den Lehrern. Gerade wenn Leute vorne stehen, dann sind sie natürlich auch oftmals in der Schusslinie. Und es ist nicht immer einfach, so einen Text auszulegen. Es ist auch nicht immer einfach, den sauber zu gliedern. Es ist nicht immer einfach, das gut rüberzubringen. Und deswegen lasst uns barmherzig sein mit den Lehrern, weil wir wollen auch in unserem Leben Barmherzigkeit immer wieder empfangen. Und ein Viertes, die Fehlbarkeit des Lehrers bedingt die Notwendigkeit der Prüfung. Jeder Hörer hat das Recht und sogar die Pflicht zu prüfen, ob das, was verkündigt wird, denn auch das Wort Gottes ist, ob es auch so in dem Text steht. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Also wir müssen uns auch als Hörer, als verantwortliche Hörer wirklich die Mühe machen und zu sagen, ist das denn wirklich das, was dieses Wort Gottes auch sagt? Wenn ich aber jedes Mal was auszusetzen habe, dann stimmt entweder an mir was nicht oder am Prediger was nicht. Also nicht überkritisch sein, aber wenn das der Fall ist, dann müssen wir das natürlich auch beherzigen. Ein fünftes: Ich will nicht nur Hörer sein, sondern ein Täter. Wenn der Lehrer das Wort Gottes verkündigt und wenn der Lehrer das Wort Gottes korrekt weitergibt, dann ist es meine Verantwortung als Hörer, das Wort Gottes zu tun. Also nicht nur zu sagen, ja, das war richtig und dann gehen wir nach Hause, sondern wenn wir das Wort Gottes doch verstanden haben, dann gilt es für uns, das Wort Gottes auch in die Tat umzusetzen. Kennt ihr Kierkegaards Predigt von den Gänsen? Kierkegaard erzählte von einer Gänsegemeinde, die jeden Sonntag zusammenkam, und der Gänsepfarrer predigt darüber, wie schön das Fliegen ist. Die Gänse nicken und die Gänse klatschen und nach dem Gottesdienst watscheln sie nach Hause. Und so sollen wir natürlich nicht sein. Wir sollen das Wort Gottes hören und tun. Die beste Predigt über das Fliegen nützt nichts, wenn wir nach Hause gehen. Watscheln. Okay. Also das ist nochmal, denke ich, eine ganz wichtige Sache, dass wir das Wort Gottes selbst umsetzen. Noch kurz einige Dinge für die Ältesten. Paulus ermahnt die Ältesten in Ephesus, dass sie auf die Gemeinde Acht haben sollen. Und insbesondere sagt er ihnen, dass es Leute geben wird, die die Gemeinde von der Wahrheit wegziehen, die falsche Dinge lehren werden. Und so haben die Ältesten eine besondere Aufgabe, das lesen wir dann in Apostelgeschichte Kapitel 20. Ich denke, das ist den Ältesten sehr gut vertraut, auch dieser Vers. Aber die Ältesten wachen natürlich über die Lehre und über die Lehrer. Und so ist das Erste, dass natürlich die Ältesten für die Einsetzung der Lehrer auch verantwortlich sind. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir am Sonntag oder irgendwann jemanden hier haben, der eine Predigt hält, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes verkündigt wird. Und da müssen die Ältesten darauf achten, und das machen sie ja auch. Vielleicht ein bisschen weiter gedacht zählt dazu auch, dass keine wilden Hauskreise entstehen. Das ist ja manchmal so, da wollen Leute einen Hauskreis gründen und dann sagen, ach komm, wir machen das. Und dann ist irgendjemand, der in diesem Hauskreis lehrt. Im Grunde ist es nicht in Ordnung, auch weil die Ältesten dafür verantwortlich sind. Ich hatte vor ein paar Wochen mal einen Anruf bekommen, da rief mich eine Frau aus Fulda an und fragte, kannst du mal in unseren Hauskreis kommen und dort lehren? Da habe ich gesagt, hast du mit deinem Ältesten darüber gesprochen? Und damit war die Sache erledigt. Und ich denke, da müssen wir wirklich aufpassen. Die Ältesten haben die Verantwortung für das, was gelehrt wird. Und ich denke, ihr macht das auch gut und möchte das aber auch nochmal bestätigen. Das Zweite, die Notwendigkeit der Verkündigung des ganzen Ratschlusses. Die Ältesten sind verantwortlich, dass der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird. Es gibt ja manche Leute, die interessieren sich nur für die Endzeit. Andere, die interessieren sich nur für das Evangelium, aber sie wollen von Heiligung zum Beispiel nichts hören. Und da ist es wichtig, dass wir eben darauf achten, oder dass ihr Ältesten darauf achtet, dass der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird, dass wir nicht einseitig werden. Und wie geschieht es? Es geschieht dadurch, so wie hier auch die Praxis ist, dass man fortlaufend ganze Bücher durchpredigt. Jetzt hatten wir lange Zeit das Johannesevangelium. Da wurde das Evangelium verkündigt, da wurde der Herr Jesus Christus groß gemacht und es wurde deutlich, dass man nur durch den Glauben an ihn gerettet wird. Jetzt sind wir bei Jakobus und da geht es in eine andere Richtung. Da geht es nämlich darum, wie sollen denn die Leute, die gläubig geworden sind, leben. Und so brauchen wir wirklich diese ganze Bandbreite, damit wir nicht nur unsere Lieblingsthemen predigen. Und ich muss sagen, ich hätte keinen einzigen der Texte, über die ich bisher hier gepredigt habe, hätte ich mir selbst ausgesucht. Das habe ich vorgesetzt bekommen, vorbestimmt bekommen. Und Ich freue mich auch immer wieder über andere, wenn man dann Texte das erste Mal ausgelegt bekommt, wie viel Wort Gottes oder wie reich das Wort Gottes doch ist. Und deswegen plädiere ich weiterhin auch natürlich für die Auslegungspredigten. Ein letztes ist dann die Schulung und Ausbildung und Begleitung der Prediger oder der Lehrer. Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 2, kann man sich gut merken. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Wir Lehrer müssen immer wieder auch dazulernen. Und deswegen ist es gut, wenn wir das selbst tun, wenn wir uns selbst weiterbilden, wenn wir aber auch gerade ein Stück weit an die Hand genommen werden von erfahrenen Lehrern, die uns ein Stück weit weiterführen. So habe ich ganz am Anfang manches gelernt, dass ein Bruder mich langsam herangeführt hat, aber ich habe immer noch nötig zu lernen. Und gerade die Älteren, die reif sind, dass sie uns an die Hand nehmen und sagen, hier kannst du noch was lernen. Ein Stück weit Korrektur, aber auch Anleitung erfahren. Dazu möchte ich also auch noch mal Mut machen. Wir haben heute die Warnung von Jakobus betrachtet, nicht danach zu drängen, Lehrer der Gemeinde zu werden. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Und Jakobus hat das begründet mit der Verantwortung gegenüber Gott, an den Menschen und auch mit der Fehlbarkeit der Menschen. Am Anfang hatten wir das gehört über diese Lehrer des Jahres. Was wären unsere Kriterien für einen Lehrer des Jahres? Ich weiß, wir machen sowas nicht und wir werden es auch nicht machen. Aber ich möchte euch dennoch jemanden vorstellen, wo ich denke, der kann ein Vorbild für uns sein. Wir sollen ja auch Vorbilder haben. Und wir haben diesen Mann im Hauskreis kennengelernt. Ihr wisst, wir haben im Hauskreis die letzte Zeit Esra und Nehemia durchgenommen. Und da ist uns jemand über den Weg gelaufen, der ein vorbildlicher Lehrer war. Von ihm heißt es, er hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Ich denke, dieser Mann, der hatte diese richtige Haltung. Er hat sich erstens damit beschäftigt, das Gesetz zu erforschen. Das Zweite, er hat es nicht nur erforscht, er hat es getan. Und das Dritte, er hat dann gelehrt. Das ist ein vorbildlicher Lehrer. Wisst ihr, wer es ist? Es ist Esra. Und ich denke, ihn können wir uns da auch zum Vorbild nehmen. Lasst uns noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns ermahnst durch dein Wort. Und danken dir, dass du uns auch hilfst, dein Wort zu verstehen. Herr, wir haben dieses Wort nun gehört und auf der einen Seite möchtest du uns helfen, dass wir dir nicht dienen aus falschen Beweggründen. Dass wir Lehrer oder andere Dienste übernehmen, weil wir angesehen sein wollen. Aber hilf uns auf der anderen Seite, dass wir die Dinge, mit denen du uns begabt hast, dass wir diese einsetzen, dass wir sie gerne für dich einsetzen, damit die Gemeinde gestärkt und aufgebaut wird. Und damit die Geschwister heranreifen, Herr, dazu mögest du Gnade geben. Herr, und so danken wir dir nochmal und bitten dich, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, das, was wir heute gehört haben, auch ein Stück weit in unserem eigenen Leben dann umzusetzen. Amen.